Radar und Echolot. Vermessen. Über den Tag hinaus ausgewählt. Achim Rix über Natascha Wudin. Sie kam aus Mariupol. Ein ganz erstaunlicher Text oder besser vier Texte, die sich zu einem beeindruckenden Ganzen fügen, das mit dem Begriff Familiengeschichte im 20. Jahrhundert hier erst einmal grob umrissen werden soll. Nähern wir uns vom Titel aus, dann verkündet dieser mit »Sie kam aus Mariupol« ein schlichtes, sachliches Faktum und es erweckt fast den Anschein, als wäre damit bereits alles gesagt. Ist man mit geografischen und historischen Kenntnissen beschlagen oder nutzt mit einem Wissen-Wollen-Impuls beispielsweise digitale Bibliotheken, so kann man Mariupol als Stadt in der Ukraine verorten, gelegen am Asowschen Meer, das wiederum mit dem Schwarzen Meer verbunden ist und damit mit den Wasserstraßen der Welt. 1789 gegründet, so zu recherchieren, war die Stadt im Ursprung in der Mehrheit von Griechen bewohnt, den sogenannten Pontus-Griechen, Nachfahren derer, die sich im Altertum im Raum der Schwarzmeerküste angesiedelt hatten und dort auf verschiedene, nun einheimisch zu nennende Volksgruppen gestoßen waren. Knapp 100 Jahre nach ihrer Gründung, es lebten bereits knapp 15.000 Menschen in der Stadt, weist ein erhobener Zensus Griechen mit 60%, Juden mit 28% und Russen mit 10% Bevölkerungsanteil aus. Entsprechend wurde von der Mehrheit Griechisch gesprochen, dann Russisch, dann Jiddisch und nur 1% sprach Ukrainisch. Eine schnell aufstrebende Handelsmetropole, durch die Wasserverbindung ein regionales Zentrum, ein Umschlagsplatz für Wirtschaftswaren. Boomtown. Was auch zur Ansiedlung anderer Nationalitäten führte, etwa von Deutschen, Franzosen, Italienern, Christen, Juden, Muslime. Eine multikulturelle Struktur mit allen Bereicherungen und Konflikten, ethnischen, kulturellen, sozialen und ökonomischen. Und, soll man natürlich sagen, war die Stadt unmittelbarer Schauplatz in den Kämpfen der Russischen Revolution und die, die zu ökonomisch erfolgreichen, zur adligen oder bürgerlichen Schicht gehörten, verloren, wenn nicht das Leben, so doch ihre bisherige Basis, radikal ohne Umkehr. Die Besetzung durch Nazi-Deutschland zwischen Oktober 1941 und September 1943 war Mariupol von Truppen der Wehrmacht besetzt, rottete die 11% der Bevölkerung, die Juden waren oder hier zugerechnet wurden, aus, verschleppte eine Vielzahl in die Zwangsarbeit nach Deutschland oder zwang Deutschstämmige in die behördliche Kooperation vor Ort. Lebten vor der Besetzung durch die Wehrmacht rund 250.000 Menschen in der Stadt, verloren sich nach dem erkämpften Abzug der Deutschen noch etwa 85.000 in einer großflächig zerstörten Stadt. Durch fast die ganze erste Hälfte des 20. Jahrhunderts wechselnde Fronten, wechselnde Sieger und wehe dem Besiegten und denen, die, ob freiwillig oder gepresst, dem jeweiligen Feind gedient hatten. Mit »Sie kam aus Mariupol« ist so gesehen tatsächlich etwas gesagt. Die Aussage bezieht sich auf die Mutter der Autorin, deren Odyssee am Ende des Krieges in Süddeutschland endet, nach Flucht aus der Zwangsarbeit in Leipzig. Sie und ihr Mann sind nun »displaced persons«, ein Begriff der behördlichen Ordnungssprache, die hierunter mit administrativer Kälte alle Zivilisten außerhalb der Grenzen ihrer Heimatstaaten fasst, Zwangsarbeiter, Überlebende der Konzentrationslager, Kriegsgefangene, Staatenlose. Displaced Persons, DPs. 6 Millionen Menschen dieser Kategorie werden historisch betrachtet allein dem Gebiet der westlichen Besatzungszonen zugeschrieben. Vertraglich hatten die Siegermächte die Rückführung der DPs bereits in der Konferenz von Jalta untereinander vereinbart, mit wohl besten Absichten für die Menschen oder die Systeme, und das konnte einander diametral entgegenstehen. Zwangsrepatriierung, das damalige Wort für Abschiebung. Zur Zwangsarbeit gepresste Bürger aus sowjetischem Territorium oder nun am Ende des Krieges als sowjetisches Gebiet geltenden Ländern befürchteten nicht zu Unrecht Bestrafung oder gar Tötungen wegen Kollaborationsverdachts. Und tatsächlich gab es Einweisungen in Internierungslager oder Arbeitsbataillone, hatten sie doch eine Filtration, genannte Kontrolle ihrer politischen Gesinnung über sich ergehen zu lassen, unter den chaotischen Zuständen zusätzlich mit entsprechenden Akten reiner Willkür. Sie kam aus Mariupol, ist in 4 Textteile gegliedert und Natascha Wodin eröffnet vor diesem historischen Hintergrund Lebensgeschichten ihrer Familie. Lebensgeschichten von Menschen, deren Handeln in vielerlei Hinsicht und Bedeutung unfrei war, deren Freiheitsgrade für die Ausgestaltung einer eigenen Lebensgeschichte durch spezifische Umstände von Zeitgeschichte, von sich kumulierenden politischen, sozialen und geografischen Entwicklungen und Manifestationen hochgradig beeinflusst, bestimmt oder definiert wurden. Eine Lebensgeschichte ist immer zweierlei. Das eigene Leben erzählt als eine Geschichte und eine Zeitgeschichte, die ein Leben sich erzählen lässt. Und beides wird in diesem Buch anschaulich in beeindruckender und berührender Weise. Der erste Teil ist wie eine Suchbewegung nach der eigenen Geschichte. Als Natascha Wodin 10 Jahre alt war, verließ ihre Mutter die Wohnung, wortlos wie es heißt, und kam nie wieder zurück. Die Nichtschwimmerin nahm sich das Leben, ließ ihre Töchter, Natascha und ihre 4-jährige Schwester und den Vater der beiden zurück. Wer war diese Frau? Sie kam aus Mariupol. Sie war als 23-Jährige mit ihrem Mann aus der Ukraine nach Deutschland zur Zwangsarbeit verbracht worden. Sie war eine der unzähligen und nicht weiter zählenden deportierten, rassisch minderwertigen slawischen Frauen mit dem Abzeichen Ost auf der rechten Brust gewesen. Sie hatte mit der Familie nach dem Krieg als Displaced Person in Westdeutschland gelebt. Sie war 1956 ins Wasser der Regnitz gegangen. Alle bisherigen Versuche, etwas über ihr Leben vor dem Krieg zu erfahren, sich dieser Frau zu nähern, waren bisher erfolglos. So setzt der Text damit ein, dass Natascha Wodin 2013 den Namen ihrer Mutter in eine russische Internetsuchmaschine eintippt, ihr zufällig, spielerisch, wenn auch bereits von der Absicht, über sie zu schreiben, bestimmt und Antwort bekommt. Aus diesem kleinen Faden, der so unerwartet aus dem Netz herausragt, entwickelt sich ein wahres Knäuel an verzweigter Verwandtschaft, das zu entwirren ist mit immer neuen Fragen, Versuchen des Einpassens von Bruchstücken und dem Herstellen von Beziehungen. Und hinter jeder neu auftauchenden Person erscheint eine weitere, oft abenteuerlich zu nennende untergegangene Welt. Geschichten wie im Märchen von adeligen baltendeutschen Urgroßmüttern, einem italienischen Kapitän, der mit Kohle zu Reichtum gekommen, die Familiengeschichte fortschreibt, auch von Geisteskranken und Selbstmördern und immer wieder vom Staatsterror in seinen unterschiedlichen totalitären Systemformen und die Niederschläge physischer und psychischer Vernichtung, wenn beispielsweise Verwandte mit 20 Jahren Verbannung durch den Zaren bestraft wurden, durch die Sowjets in Arbeitslager genannte Straflager oder den Tod gezwungen oder von Angehörigen des deutschen Terrorregimes verfolgt, gepresst oder deportiert wurden. Und die Beschädigungen der Überlebenden, weitergegeben an ihre eigenen Kinder und Enkel im vielleicht Gipfel, wird der Enkel der Schwester der Mutter zum Mörder seiner Mutter. Sammeln, berichten, erzählen, um zu verstehen, was war und immer auch, was hätte sein können, und das Bewusstsein, dass das nun sich Offenbarende eben auch Oral History, eine erzählte Geschichte ist, und die Wahrheit zu lüften, dem Beiseiteschieben eines schwingenden Vorhangs gleichkommt, der nur den nächsten Vorhang offenbart und nie das nackte Dahinterliegende in seiner umfassenden Gänze. Unsichere Gewissheiten. So wie Personen selbst auf privaten Fotografien plötzlich verschwanden, weil sie zu einer Gefahr geworden waren für die anderen Abgebildeten oder wieder auftauchten, weil sich ein Original über die Zeit erhalten hatte. Wie im Märchen finden sich zuletzt die Tagebücher der Schwester ihrer Mutter verstaubt auf einem Schrank und werden zu einer der Grundlagen des zweiten Textteils. Diese Lydia wird 1911 in eine vorrevolutionäre Welt geboren. Ihr Vater, ein verarmter ukrainischer Adeliger, darf gerade als Anhänger revolutionärer, bolschewistischer Gedanken den Rest seiner 20-jährigen Verbannung durch den Zaren in Warschau verleben. Er lebt auf der Basis des reichhaltigen, kapitalistisch erworbenen Vermögens seiner Frau auf großem Fuß. Ein ideologischer Widerspruch? Er setzt sich fort, als infolge des Einmarsches der Deutschen im Ersten Weltkrieg in Polen die Rückkehr nach Mariupol möglich wird. Hier gehört die Familie durch das Geld der Verwandten und dank ihrer Verbindung zur Oberschicht mit allen gesellschaftlichen Gepflogenheiten. So belässt man die Erziehung der eigenen Kinder dem Personal, und das spricht ukrainisch, ein Umstand, der später für Lydia lebensrettend sein wird. In den Revolutionswirren ist plötzlich nichts mehr wie zuvor. Unvorstellbare Zustände und Geschehnisse, zumindest für uns Lesende, die wir nach diesen Zeiten und dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden und wo sich solch infernalische Welten am peripheren Rand des eigenen Lebens ereignen, weit weg von uns, so eine unserer euphemistischen Lebenslügen. In diese Zeit wird die Mutter von Natascha Wudin hineingeboren. Als sie 8 Jahre alt ist, erfindet sich ihre Schwester Lydia eine proletarische Biografie und macht sich auf, um in Odessa Literaturwissenschaften zu studieren, zum Entsetzen ihrer das Standesbewusstsein einer adeligen, noch nicht aufgegeben habenden Mutter. Studieren in Zeiten der großen Säuberung, der 2 bis 20 Millionen Menschen zum Opfer sein sollen, und allein diese Spannbreite sagt etwas aus über die nicht öffentliche Öffentlichkeit des Terrors, heißt auch, dass wissenschaftliche Wahrheit sich der herrschenden Ideologie beugt und Intelligenzler an sich verdächtig sind. Zum Verhängnis wird Lydia ihre Nähe zu einem Zirkel, in dem freiheitliche Gedanken ausgetauscht werden, man idealistisch das verratene Proletariat befreien möchte. Verhaftung durch das berüchtigte NKWD, Vergewaltigung bei der Vernehmung, Urteil ohne Prozess, Zustellung in ein Arbeitslager, das Umgeben von Sümpfen die Mühe einer Bewachung erspart. Lagerleben mit eigenen brutalen Gesetzen, die Zufälle glücklicher Art nicht ausschließen. Hier lernt sie ihren Mann kennen, beide heiraten, überleben das Lager und den Zweiten Weltkrieg auf unvorstellbare Weise, können ihre Pässe verbrennen und als unbeschriebenes Blatt neu beginnen. Ihre kleine Schwester wird sie nie wiedersehen. Abschnitt 3 fokussiert auf Natascha Wudins Mutter, ihren Vater. Vorliegende biografische Auskünfte sind hier rar. Ihr Vater schweigt über sein Leben bis an sein Lebensende 1989. Und so bleibt vieles abzuleiten aus historischem Wissen um das Gebaren deutscher Besatzer, die Mechanismen von Kollaboration und Deportation, ihr literarischer Niederschlag als Veranschaulichungskrücken. In Leipzig werden Mutter und Vater einem Rüstungsbetrieb des Flick-Konzerns zugeteilt, sind an der Montage von Kriegsflugzeugen zwangsbeteiligt. Zwei von 2.500 Zwangsarbeitern und am Ende gibt es so gut wie keine Spuren, die das Unrecht detailliert belegen könnten, wohl aber Aussagen darüber, wie das System mit bürokratischer Gründlichkeit seine Menschenverachtung durchdeklinierte. Vernichtung durch Arbeit. Von Natascha Wudin nachgerechnet, muss ihr Leben in diesem Lager begonnen haben, das doch eine strikte Trennung von Männern und Frauen vorsah, bei Todesstrafe für die Männer und Konzentrationslager für die Frauen. Schwangere werden zur Abtreibung ihres rassisch minderwertigen Nachwuchses gezwungen und gelingt es doch irgendwie, dass die Kinder geboren werden, wird nachentsorgt. Wobei man auch Überlegungen anstellt, dass man die zukünftigen Arbeitssklaven, wenn man sie denn wolle, auch vernünftig ernähren müsse. Natascha jedenfalls überlebt, ohne zu wissen, wie und warum im Chaos und der gesteigerte Willkür des Übergangs zum Kriegsende und dann sind die Amerikaner da. Zwangsrepatriierung und Ausnahmen. Beispielsweise Ukrainer, die aus polnischem Staatsgebiet deportiert wurden, dürfen sich aussuchen, zu bleiben oder zu gehen. Das trifft weder für ihre Mutter noch ihren Vater zu, aber es ist eingetragen in einer amerikanischen Bescheinigung und zählt. Der letzte Textzeil erzählt von der Nachkriegszeit und damit von der Autorin selbst. Kaum geduldet, lebt die Familie 5 Jahre illegal in einem Lagerschuppen auf einem Nürnberger Fabrikhof, überall fehl am Platz, staatenlos und ihrer Rechtssicherheit zumindest fragil. Displaced Persons. Eine Gruppe, eine Familie am Rand. Letzte in behördlichen Verteilungsketten und argwöhnisch nicht nur beäugt von einer Bevölkerung, die mit sich selbst beschäftigt, im ganz individuellen Sinn im Kampf um Ressource, Absicherung und Abgrenzung ist. Und dann noch als Russin zugehörig gemacht zu den vergewaltigenden, mordenden und plündernden Feinden, dem Bösen schlechthin, denn die Bösen sind immer die anderen, und damit Ziel von Rache und Vergeltung, von Nachbarn, Hausmeistern, Klassenkameraden. Nicht zugehörig, Aussatz, Abschaum. Und nur, weil die bis gestern vorherrschende Ideologie offiziell abgestellt worden war, bewirkte dieses Ende im Verhalten vieler Menschen noch lange nichts. Auch den Amerikanern sind sie verdächtig der Kollaboration mit den Nazis, aber der Hungerstreik ihres Vaters oder andere Gründe haben Erfolg und führen zur Freilassung aus der Internierung und die Amerikaner engagieren sogar ihren Vater wegen seiner Singstimme, damit er die bekannten russischen Lieder singt, welche die Amerikaner so gerne hören. Ihre Mutter entkräftet, bedroht von der Einweisung in das größte bayerische Lager für DPs, Falka, überfordert vom Leben von ihrer Tochter, so sieht es diese. Die Einweisung in das Lager, in dem 4000 Menschen untergebracht sind, erfolgt dann doch noch. Das Lager ein, wenn wohl nicht rechtsfreier Raum, so doch einer mit wiedereigenen Gesetzen und die sind fern von Recht und Gerechtigkeit. Natascha Wudin wird hier eingeschult, lernt Deutsch, das ihr Vater niemals sprechen und verstehen wird und ihre Mutter sich weigert zu sprechen. Russisch wurde sie von der Mutter unterrichtet, kann es bereits vor der Einschulung lesen und schreiben, kann Gedichte rezitieren und nun wird für sie die deutsche Sprache zu, wie sie schreibt, einem starken Seil, das ich sofort ergreife, um mich daran hinüberzuschwingen auf die andere Seite in die deutsche Welt. Die Folge, ein erbittert geführter Sprachkrieg mit den Eltern. Falka wird erst Mitte der 60er Jahre aufgelöst, die Familie aber 1952 umgesiedelt. Nun als heimatlose Ausländer katalogisiert, haben sie Bleiberecht und werden in ein eigens eingerichtetes Viertel in einer Provinzstadt nördlich von Nürnberg verlegt. Luxus im Vergleich und Ghetto zugleich für kriminelles Pack, so die wohlanständigen Bewohner des Städtchens. Die kleine Schwester komplettiert die Familie und die Schwierigkeiten der Mutter. Die Ehe ist wohl ein Minenfeld an enttäuschten Gegenseitigkeiten. Eine Aufnahme in einer katholischen Grundschule wird verweigert und für die evangelische braucht es eine Sondergenehmigung, russisch-orthodox, auch hier die Aussätzige und Ventil für Aggressionen und Selbstüberhöhung der Mitschüler. Die Versuche des Vaters, mit einer Hühnerfarm wirtschaftlich zu reüssieren, scheitern. Er schließt sich einem Kosakenchor an, geht auf Tournee, schickt Geld, aber die Familie verwahrlost. Die Mutter schafft es nicht mehr, wird noch instabiler und berechenbar für ihre Tochter, versucht diese umzubringen und ist dann plötzlich verschwunden. Man sagt Natascha, der Zehnjährigen, nicht, was passiert ist, aber sie weiß es selbst und findet ihre Mutter im Leichenhaus, das eine Scheibe wie ein Schaufenster gehabt haben soll, und sieht sie dort liegen und ihr Gesicht, so schreibt Natascha Wudin, verrät nicht, warum sie allein gegangen ist und ihre Töchter nicht mitgenommen hat. Keine Autobiografie, kein Bericht, kein Roman. In der Art der gefundenen Darstellung, sachlich, reflektierend, persönlich betroffen, wie sonst, ist es doch die eigene Geschichte. Stellenweise atemberaubend, das Ausmaß des systembedingten Wahnsinns unermesslich, durch dieses großartige Buch berührend geschildert und aufgehoben für uns Lesende. Ein personifiziertes zeitgeschichtliches Dokument, ein großes Buch. Selber lesen.